Der CIA-Chef fliegt nach Moskau, Trump baut ein weiteres Mal die Weltordnung um, die Fed steht unter politischem Druck und in Europa wird sogar darüber diskutiert, Staatsschulden über die Zentralbank zu neutralisieren. Diese Folge unseres Podcasts Biz & Beyond entsteht in Kooperation mit dem Premium Leaders Club. Das Video zum Podcast gibt's auf YouTube unter Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auch dort abonnieren.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, du bist in New York. Wie geht's dir gerade?
Hi Uli und vielen Dank an das Premium-Team und danke euch allen, die ihr zuschaut. Ja, mir geht's ganz gut hier, alles im grünen Bereich. Wir hatten nicht so schönes Wetter wie ihr, aber ich glaube, du hattest vielleicht noch das schönste Wetter von allen, kann das sein?
Das stimmt. Es war auch zumindest sehr heiß. Ich war ein paar Tage in Frankreich, unten im Süden. Das war total herrlich, aber es ist natürlich eine eigene Welt. Von den üblichen Themen, die es auch in Frankreich gibt, kriegt man da wenig mit. Aber legen wir los, Sandra. Der CIA-Chef fliegt nach Moskau. Der Geheimdienstchef trifft den Geheimdienstchef sozusagen mitten im Krieg. Offiziell wird das als Routine verkauft und gleichzeitig soll es eine Warnung an Russland gegeben haben, die NATO nicht anzugreifen. Für mich ist das ein ziemlich gutes Bild für die Lage, in der wir gerade sind. Hinter den Kulissen wird offenbar intensiv neu sortiert, während nach außen vieles noch nach alten Regeln aussieht. Wie wirkt dieser Geheimdienstbesuch auf dich?
Sortieren klingt zunächst mal gut, aber ich glaube, das ist noch zu optimistisch, weil sortieren klingt nach Ordnung. Und ich habe den Eindruck, dass auch hier in dieser Hinsicht hinter den Kulissen wieder das Chaos herrscht. Ein solcher Besuch sollte gar nicht notwendig gewesen sein, weil, wie wir ja wissen, haben Putin und Trump eine Standleitung und telefonieren auch häufiger miteinander, als das zumindest von der amerikanischen Seite preisgegeben wird. Das erfahren wir dann meistens mit einem leicht triumphanten Unterton von den Russen. Warum er da jetzt genau hingeflogen ist, das kann sich keiner so genau erklären. Es gibt auch Vermutungen, ist er da hingeflogen, um nochmal zu betteln, dass jetzt Russland keine taktischen Atomwaffen in der Ukraine nutzen soll oder dass er den Iran nicht weiter unterstützt. Das weiß man nicht so genau, aber was man weiß, ist, dass das Treffen wohl sehr kurz vonstatten gegangen ist, also nicht nur kurzfristig. Es war auch sehr kurz. Es soll auch ein Treffen mit Putin vorgesehen gewesen sein, wenn es denn gut gelaufen wäre. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Also alles in allem bleibt man ja mit einem leichten Schulterzug zurück.
Wenn Amerika mit Russland die ja, man
wie wird das in Deutschland wahrgenommen, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Anzeichen auf einen Angriff hier immer stärker werden, dass jetzt London sogar die Bevölkerung oder die UK die Bevölkerung warnt, Vorräte sich zuzulegen und sich zu schützen. Also das sind ja insgesamt, da kommt ja aus ganz vielen Ecken aus Europa, auch aus den baltischen Staaten, aus Polen, viele Anhaltspunkte, die zusammenlaufen zu einem gewissen Muster, die das Bedrohungsszenario ja etwas verdichteter schon aussehen lassen.
Ja, jetzt wollen wir keine Panik schüren. Also es könnte natürlich die Vorbereitung auf einen Deal sein. Geht es um die Ukraine, um ein größeres Arrangement zwischen Trump und Putin? Will Trump Russland vielleicht aus der chinesischen Umklammerung lösen? All das wird diskutiert. Oder geht es auch schlicht darum, eine weitere Eskalation zu verhindern? Aber was natürlich schon Fakt ist, und das wird hier auch diskutiert, wenn Amerika mit Russland direkt verhandelt und Europa nicht mit am Tisch sitzt, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass die alte transatlantische Ordnung Geschichte ist. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Es gab ja auch bei der Sicherheitskonferenz entsprechende Kommentare. Aber wenn jetzt da wirklich der Geheimdienstchef zu Putin reist und mit ihm spricht und Europa ist völlig außen vor, dann ist das natürlich für Europa gar nicht gut. Wie wird es denn in Amerika gesehen?
Ja, ratlos. Man kann ja nur, es ist ja überhaupt erst bekannt geworden durch die öffentlichen Flugdaten, die hier verfolgt werden. Aber apropos Panik schüren, also wenn überhaupt, würde ich sagen, dass Europa und insbesondere Deutschland, wenn überhaupt, dann viel zu lange viel zu schlafmützig und gutgläubig war angesichts der Bedrohung. Und wenn jetzt tatsächlich auch asymmetrische Angriffe kommen auf die Bevölkerung, auf Versorgungsknotenpunkte, finde ich, ist das schon etwas, was man dann auch was jetzt zum Beispiel die Briten machen. In Deutschland kommt es ja auch immer mehr, auch in den Medien und von der Politik hoch, dass man die Bevölkerung vorbereitet, was da eventuell noch auf einen zukommt, weil es ist so wie eine abstrakte, so und so viel Prozent der Bevölkerung kriegen Krebs, aber ich denke mal, mich kann es nicht erwischen. Und hier ist es mit so einem Angriff ja auch, dass man denkt, ja, irgendwann kann das vielleicht kommen, aber dass es vielleicht kurzfristiger bevorstehen könnte, als man denkt. Das wird ja eigentlich immer so ein bisschen vom Tisch gewischt. Deswegen finde ich das sehr dringend, dass das jetzt auch mal besprochen wird.
Ja, ich glaube, vorbereitet sind nicht so viele. Es gab ja früher, als es noch Telefonbücher gab, auf den letzten Seiten Hinweise, wie man sich vorbereiten soll. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, es gibt sicherlich Menschen, die haben sich Vorräte angelegt oder machen sich ein Stück weit autonom, auch mit Solarpanels, damit sie ihr Handy laden können und so. Aber ich glaube, so in der breiten öffentlichen Diskussion höre ich es zumindest nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema. Man kann ja schon sagen, dass Trump dabei ist, das Verhältnis zu Europa immer weiter zu definieren. Nach dem Prinzip, was bringt es Amerika konkret? Wie siehst du denn die aktuelle Lage, was diese ganzen Zölle, was diesen Zollstreit mit Europa angeht? Gab es da aus deiner Sicht was Neues oder ist das einfach das Vorgesehene, wie man es vorher schon erklärt hat?
Mein Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, wird Donald Trump sich irgendwann möglicherweise mit Putin oder den Schulterschluss mit Putin gegen Europa suchen. Dagegen würde jetzt zunächst mal sprechen, dass der Geheimdienstchef dorthin geflogen ist, wenn es denn tatsächlich darum gegangen sein soll, dass er diesen von einem Angriff gegen die NATO versucht hat abzubringen, aber es ist ja auch kurios. Wer hat denn kürzlich noch Angriffe gegen die NATO angedroht? Donald Trump mit seinen Drohungen gegen Grönland. Also was wir doch hier sehen, und wenn du sagst, Donald Trump prägt das Verhältnis neu, im Grunde genommen, es ist ja alles völlig chaotisch. Es macht ja null Sinn. Den Streit, den er jetzt mit Kanada vom Zaun gebrochen hat, der für uns, für Kanada sowieso, aber auch für uns extrem negativ sein wird, macht in keiner logischen Hinsicht Sinn. Gleichzeitig, als er Kanada verunglimpft hat und angegriffen hat und sein Kabinett übrigens dann auch, die hauen, egal wie unsinnig, wie dämlich, wie peinlich das ist, hauen sie ja dann immer gleich auch mit möglichst laut in die gleiche Kerbe, in der Hoffnung, dass der große Führer sie dabei wahrnimmt, wie sie in seinen Spuren folgen. Aber am gleichen Tag hat er Bilder veröffentlicht von sich mit Kim Jong-un und da wieder gesagt, ach, wir verstehen uns so gut. Die anderen, die hat er gar nicht gemocht, aber mich, von mir hat er Respekt. Du siehst, in welche Richtung das geht und darum auch nochmal meine Sorge um Europa. Nicht, dass Europa dann quasi sich nur noch Sorgen um einen Angriff vom Osten machen muss, sondern sich auch noch, also sozusagen abwehren muss, eine Gefahr, die von woanders kommt.
Ja, ich glaube, das hat man im Blick. Die Bundeswehr bereitet sich ja oder rüstet zumindest auf. Die Rüstungsunternehmen in Deutschland geben Vollgas und fahren die Produktion hoch. Also dieser Gefahr, dass man sich zum einen auf Amerika nicht mehr verlassen kann, was ja das Mindestmaß ist, gegen Amerika zu agieren, das mag man sich gar nicht vorstellen. Aber also dieses neue Risikoszenario ist, glaube ich, in Bundeswehrkreisen, in Verteidigungskreisen schon bekannt. Aber Kanada hat ja ganz gut dagegen gehalten, ne? Wie wird denn das wahrgenommen?
Ja, also ich kenne auch Mark Carney. Mark Carney ist extrem schlau, der ist extrem integer, der hat Rückgrat, der ist, was den Intellekt, die Bildung, die Erfahrung, das Können angeht, ein anderes Universum als Donald Trump. Und natürlich ist er in dem kleineren, schwächeren Land, aber ich meine, er steht ja da auch im Schulterschluss mit allen anderen, ob das Doug Ford ist oder andere Politiker in Kanada, geben eine vereinte Front. Aber ihm blieb ja gar nichts anderes übrig. Deswegen hat er das auch ganz unverhohlen gesagt. Ja, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg gegen Amerika, weil Amerika uns angreift. Weil es geht ja, und da sieht man ja auch, wohin die Reise geht, es geht ja jetzt nicht mehr nur um Zölle von verschiedenen Waren und Materialien. Es geht ja jetzt auch schon um die Kultur. Kanada sollte dann kein Französisch mehr benutzen dürfen auf Etiketten. Ich weiß gar nicht, wie weit diese Einschränkung gegangen ist. Und anderes Kulturelle, Mal ganz abgesehen davon, dass Donald Trump schon vor Monaten gesagt hat, ja, dieser Wasserverlauf da an der Grenze, da hätten wir gern noch die Wasserrechte dran. Also du siehst, wenn du ihm nichts entgegenhältst, er wird immer weiter vordringen gegen den ehemaligen Freund, Alliierten, und wird sich Sachen nehmen und verlangen, die die Alliierten vorher gar nicht auf dem Tableau hatten, auf die man von selbst gar nicht gekommen wäre.
Damit sind wir de facto ein Stück weit bei der Fed, bei der US-Notenbank. Die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika ist auch nicht so richtig doll. Jetzt gibt es am Freitag dieses Treffen in Jackson Hole, wo Kevin Warsh, der neue US-Notenbankpräsident, quasi seine von vielen erwartete Rede halten wird. Die Märkte wollen wissen, wohin die Zinsen gehen. Der Trump will ja niedrigere Zinsen. Und gleichzeitig muss aber die Fed zeigen, dass sie sich nicht von der Politik treiben lässt. Wie unabhängig kann denn aus deiner Sicht eine Notenbank noch wirken, wenn der politische Druck so offen ausgeübt wird?
Kevin Warsh ist ja noch ganz am Anfang. Die Wall Street ist jetzt sehr gespannt darauf, wie er sich positionieren wird. Er ist ein sehr erfahrener, sehr schlauer Mann, hat seine Meinung in der Vergangenheit auch schön, wie das Fähnchen in dem Wind, auch schon mal komplett gedreht. Normalerweise würde ich sagen, ist das jemand, dem die Wall Street oder in den sie Vertrauen hätte. Wie sich das dann unter einem Donald Trump entwickeln kann, sieht man an Scott Bessent. In den hatte man auch höchstes Vertrauen. Der hat sich als völliger Rohrkrepierer hier für uns als Finanzminister erwiesen. Kevin Warsh soll mit der Fed als Organisation unabhängig sein. Aber Donald Trump ist ja ganz gezielt die Unabhängigkeit verschiedener Institutionen angegangen und auch ganz explizit die der Fed. Bis jetzt hat Kevin Warsh den Anschein aufrechterhalten können, dass er also da unabhängig agieren wird. Und es ist für die Märkte auch wahnsinnig wichtig, die Märkte, auf die Donald Trump ja immer so gebannt schaut und gerne zitiert. Wie das dann aber, wenn sich das Geschehen weiterentwickelt, wie das aussehen wird, ist völlig unklar. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie Scott Bessent, der Finanzminister, in die Bondmärkte eingegriffen hat, um sozusagen die Nachfrage künstlich zu erhöhen, weil je höher die Verschuldung ist, desto höher sind die Zinsen, die die USA zahlen müssen und desto mehr müssen sie Zinsen. So. Und er hat versucht, das zu drücken und das kommt an der Wall Street auch nicht so gut an, hat auch nur begrenzt lange funktioniert, weil wir da wieder jemanden sehen, der sehr aktionistisch ist, der proaktiv versucht, in die Märkte einzugreifen, mit etwas, was per Definition gar nicht lange funktionieren kann. Dafür hat er übrigens auch einen Rüffel bekommen von Stan Druckenmiller. Alle, die an der Wall Street in Finanzen tätig sind, die werden den kennen. Das ist ein Wall Street-Urgestein. Beide, Scott Bessent und Druckenmiller, haben für George Soros gearbeitet. Beide waren da, als der George Soros broke the Bank of England, also diesen Trade gemacht hat gegen die Bank von England, wobei immer gerne behauptet wird, dass Scott Bessent da so der Kopf dahinter war. George hat zu mir gesagt, er war natürlich im Team und er hat Research gemacht und alles, aber er war definitiv nicht der Kopf hinter der Operation. Also lange Rede, kurzer Sinn, Kevin Warsh hat mit einem aktivistischen Finanzminister zu tun und Finanzdepartment. Und er muss gucken, wie er da rangiert. Ich denke, er wird so lange versuchen, wie es irgendwie geht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber wenn der Druck von Donald Trump zu groß wird, weiß ich nicht, ob er sich da groß gegen Donald Trump stellen wird. Wie siehst du das denn?
Na, hinter der Zinspolitik, wollte ich gerade sagen, liegt ja ein viel größeres Problem. Die USA können sich ja dauerhaft keine beliebig hohen Zinsen leisten. Und gleichzeitig kann ja die Fed die Zinsen nicht einfach niedrig halten, nur damit der Staat sich billiger finanzieren kann. Das ist ja so dieser klassische Konflikt zwischen Geld und Fiskalpolitik. Wie groß ist denn aus deiner Sicht die Gefahr, dass die Fed kurzfristig faktisch auf die Finanzierung des amerikanischen Staates große Rücksicht nehmen muss?
Das kann ich dir nicht sagen. Das wird hinter den Kulissen ausgetragen. Aber die Schuldenlast ist mathematisch gesehen einfach erdrückend. Die kann man auch nicht wegreden. Und wenn Scott Bessent da jetzt versucht, künstlich die Nachfrage zu erhöhen, dann ist das, als ob man Krebs hat und sagt, ich habe aber keine Lust auf Chemotherapie, ich klebe mir da ein Pflaster drauf. Das wird nicht helfen, aber sie werden das Problem nicht angehen. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Schuldenlast der USA ist insgesamt über die letzten Jahrzehnte unter beiden politischen Administrationen angewachsen. Aber durch Donald Trumps Big Beautiful Bill Act, dieses Gesetz, was insbesondere nochmal Riesensteuervorteile für Reiche und Unternehmen gewährleistet hat, da blutet das System sozusagen und es kommen nicht genug Einnahmen rein. Und Doge war auch ein totaler Rohrkrepierer. Das war nur ein Vorwand für Elon Musk, um mit viel Tamtam Daten der Bürger abzugreifen. Ich kann bis heute nicht glauben, dass Leute auch nur eine Sekunde abgenommen haben, dass Elon Musk mit seiner grotesken Kettensäge irgendetwas Positives für uns, das Volk, machen würde. Im Gegenteil, mit dieser absolut, das war ja nicht Deregulierung, aber der massenweise Leute von Aufsichtsbehörden entlassen, ob das, wie sagt man, ansteckende Krankheiten waren oder Lebensmitteltests und so weiter, alles entlassen. Und jetzt hier bei uns haben wir in den letzten Tagen 200 Lebensmittelrückrufe gehabt. Also das nur mal nebenbei. Mit anderen Worten, es fließt zu viel Geld raus, es kommt nicht genug Geld rein, eine Trendumkehr ist nicht zu sehen. Das sieht alles langfristig nicht gut aus.
Jetzt kommt Frankreich. Deutschland schaut im Moment gebannt nach Frankreich. Die französische Linke will das von der Banque de France bzw. dem Eurosystem gehaltene französische Staatsanleihen, die also aufgekauft haben, damit Frankreich Geld bekommt, dass sie gestrichen oder neutralisiert werden. Und die Logik dahinter, die ist bestechend einfach. Wenn die Zentralbank die Schulden des Staates hält, warum sollte der Staat sie dann überhaupt noch zurückzahlen müssen? Also ökonomisch ist das natürlich hoch umstritten, aber politisch finden manche die Idee interessant, weil sie natürlich eine Grenze verschiebt. Wenn das Schule macht, wenn das einen Schneeballeffekt gibt, dann ist natürlich das Vertrauen in den Euro dahin. Aber vielleicht hört sich das auch Donald Trump an und kommt auf eine ähnliche Idee.
Ja, meine Rede seit langem. Davor war nicht seit langer Zeit. Inwieweit die USA sowas machen kann, wo die Bonität der USA die Vertragsgrundlage von allen möglichen Finanzverträgen ist. Und ich glaube, das hat die Allgemeinheit gar nicht so auf dem Schirm. Also für alle jetzt, die nicht aus der Finanzindustrie kommen. Diese ganzen, also alles, was die Wirtschaft antreibt, die ganzen institutionellen Investitionen in diesen Vertragswerken, an denen ich viele Jahre gearbeitet habe, was sehr painful war, weil die zum Einschlafen langweilig sind. Das sind alles Textbausteine über hunderte von Seiten. Man muss genau aufpassen, wo individuell irgendwas abweicht. Aber die Sache ist die, dass was überall drin steht, ist, dass die Bonität der USA die Vertragsgrundlage ist. Wenn Donald Trump jetzt irgendeinen Stunt loslässt und die Bonität stark gesenkt wird, die ist ja so schon gesenkt worden von den großen drei Rating Agencies, aber die ist immer noch sehr gut. Aber wenn es zu einer Art Zahlungsausfall oder Zahlungsausfall analog kommt, dann könnte das sein, dass theoretisch diese ganzen Verträge ungültig werden, dass Billionen an Geldern im Grunde genommen wieder dahin zurückfließen müssten, woher sie kommen, was technisch überhaupt nicht mehr möglich ist. Also das wäre eine absolute, totale Finanzkrise. Das würde im Grunde genommen das gesamte Finanzgerüst, was weltweit besteht, worauf alles beruht, würde das zusammenbrechen. Deswegen weiß ich nicht, ob Donald Trump sich das traut, weil seine Parteispender und die einflussreichen Leute, Steve Schwarzman und andere von Blackstone und der ganzen anderen großen Finanzgesellschaften, die sitzen alle in Mar-a-Lago. Die haben in diesem System alle sehr viel, sehr gut Geld gemacht. Ich weiß nicht, ob sie ihn davon abhalten können und werden. Ich weiß nicht, was es für Pläne. Es gibt ja auch praktisch, die legen es ja geradezu darauf an, den Dollar zu schwächen und den Dollar, oder dass es zu einer De-Dollarisierung kommt, sprich, dass der Dollar den Status als Reservewährung verliert, indem andere Länder vermehrt andere Währungen einsetzen. Die Tatsache, dass die USA ihr eigenes Geld drucken können und sich in der eigenen Währung verschulden können, dass der Dollar die Leitwährung war, ist ein exorbitantes Privileg. Warum man das machen will, Aber du weißt halt nicht, was sie für Selbstbereicherungspläne haben, was sie für Asset Stripping dann on the way down betreiben wollen würden. Keine Ahnung. Aber es ist besorgniserregend.
Ja, nicht nur in den USA. Wenn wir allein auf Europa gucken, Frankreich ist ja nicht das einzige hochverschuldete Land. Italien ist hochverschuldet. USA haben wir drüber gesprochen, sind hochverschuldet. Japan sowieso. Wenn jetzt Frankreich diese Debatte politisch etabliert, könnte daraus schon ein Modell für andere Staaten werden. Und warum sollten die da nicht auf dieselbe Idee kommen? Also nicht unbedingt mit einem formalen Schuldenschnitt, aber über eine Zentralbank, die dauerhaft Staatsanleihen hält, niedrige Zinsen ermöglicht und damit quasi einen Teil der Schulden faktisch entwertet. Also ich glaube, man muss auch mal über das klassische Verhältnis und die Rolle der Zentralbanken nachdenken. Ne? Also die Regierung macht Fiskalpolitik, die Zentralbank macht Geldpolitik, beide sollen voneinander unabhängig sein, aber irgendwie wird die Trennung halt immer schwieriger, nicht nur in den USA.
Ja gut, also diesen Zweikampf, den gab es ja schon immer. Natürlich, alle Politiker hätten gerne, dass die Zentralbank die Schulden sozusagen bezahlt. Das wäre ja schön. Deswegen hat man eben besonderen Wert auf die Unabhängigkeit gelegt. Aber das ist eben kein Selbstläufer. Und was Donald Trump hier ja schon in der ersten Amtszeit versucht hat, diese Einflussnahme ist ein absoluter Tabubruch. Und viele Leute denken eben, die Kategorien, in denen wir bisher gedacht haben, die etablierten Strukturen, Checks and Balances, Denkmuster, die sind unerschütterlich. Das war ja immer so, das geht ja nicht anders. Das ist aber nicht so. Wenn eine kleine Gruppe an der Spitze Interessen hat, die ganz anders sind als der 99% des Rests, dann geht diese Rechnung vielleicht irgendwann nicht mehr auf. Jedenfalls muss man das jetzt mit in Betracht ziehen.
Sandra, da beschäftigt mich noch ein anderer Punkt. Die amerikanische Handelspolitik, die wird ja zunehmend zu einem juristischen Machtkampf. Du hast es vorhin schon angerissen. Unternehmen wissen nur nicht, welchen Zoll sie morgen bezahlen sollen. Sie wissen teilweise auch nicht, ob eine politische Entscheidung morgen vor Gericht landet. Wie problematisch ist das denn aus deiner Sicht für einen Kapitalmarkt, der ja eigentlich, so wie wir das gelernt haben, von Rechtssicherheit lebt? Und wenn Politik und Gerichte miteinander kollidieren, wer zahlt denn am Ende mehr, das Recht oder die politische Macht? Was heißt denn das für die Wirtschaft, für die Wirtschaftstreibenden?
Also am Ende heißt es vor allen Dingen, dass der Endverbraucher, der Bürger hier in den USA mehr bezahlt, weil nachdem der Supreme Court die Rechtsgrundlage, die Donald Trump für die Erhebung der Zölle als Basis genommen hat, nachdem der Supreme Court das für rechtswidrig erklärt hat, mussten die Zölle ja zurückgezahlt werden mit Zinsen, sind sie auch, aber nicht an uns, sondern an die großen Corporations wie Walgreens, Walmart zum Beispiel. Die haben alles teurer gemacht, wir mussten das bezahlen, aber wir kriegen es jetzt nicht zurück. Was die Frage aufwirft, ich glaube nicht, aber ob das ein abgekartetes Spiel war, ich glaube, Donald Trump hat wirklich darauf gewettet, dass er mit seinen Zöllen durchkommt, weil er tatsächlich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen daran glaubt. Es gibt ja ein sehr interessantes Buch, der Nobelpreisträger Darren Acemoglu und sein Co-Autor, Why Nations Fail, warum Nationen scheitern. Und die Grundprämisse dieses Buches ist, dass Institutionen, also wenn man sich alle möglichen Länder der Welt anschaut, ist das Entscheidende für Wohlstand und politische Stabilität funktionierende Institutionen. Und wenn die fallen aufgrund von Korruption und was auch immer, dann sinkt der Wohlstand und alles andere auch. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine Korruption der Institutionen. Was ich eben sagte, dass Szenarien eintreten, die Leute früher nie für möglich gehalten haben. Ich habe es für möglich gehalten, weil ich habe gesehen, was Donald Trump in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Und ich habe es schon vor der ersten Amtszeit für möglich gehalten. Ich habe auch öffentlich Interviews zugegeben und einen Aufsatz zu veröffentlicht, dass Donald Trump es auf die Integrität der Institutionen Institutionen angesehen hat, der staatlichen Institutionen insbesondere, und dass das auf eine Verfassungskrise hinauslaufen wird. Und da haben mehr Leute, es waren meistens Männer, in Talkshows sind sie mir zum Teil sehr herablassend begegnet, so nach dem Motto, ach, die kapiert das nicht, wie solide die Checks and Balances sind. Checks and Balances sind nur so solide wie die Menschen, die sie ausüben. Und Donald Trump hat diese Menschen sehr schnell ausgetauscht, was auch vorhersehbar war, weil er es in der ersten Amtszeit gemacht hat. So, und um deine Frage zu beantworten, wir sind ja auf einem sehr, sehr bedenklichen Weg. Ich würde sagen, das Rechtssystem ist schon, ich bin amerikanische Rechtsanwältin und Deutsche, bin hier zugelassen. Das Rechtssystem ist hier schon zu einem großen Teil korrumpiert und es wird auch ganz konkret eingesetzt von der Trump-Administration gegen Leute, die ihnen nicht passen, ob das jetzt der ehemalige Fed-Chef ist oder auch ein Fed-Mitglied, es fällt mir gerade ihr Name nicht ein, die hatten wir auch schon mal im Podcast. Ich hatte sie im Podcast, glaube ich, in meinem. Das System hier ist schon total angeschlagen und das ist mit auch ein Grund, warum sich ausländische Investoren, wenn sie auch sich noch nicht direkt zurückziehen aus den USA, erstmal sich zurückhalten mit weiteren Investitionen hier, weil sie erstmal schauen, wie es hier weitergeht. Wir sind noch nicht mal in der Halbzeit. Wir haben noch mehr als die Hälfte vor uns und es sieht katastrophal aus.
Wie ist denn momentan der Rückhalt von Donald Trump?
Ja, der sinkt wahnsinnig, weil... Ich habe jetzt auch gerade wieder Stephen Miron in einem Interview gehört, so nach dem Motto, die Inflation de facto, die ist ja gar nicht so schlimm. Die ist um 3% rum, aber eben schon ewig lange. Und die Preise sind extrem hoch. Und also Benzin über $4, Diesel noch viel teurer. Diesel ist ja auch wahnsinnig wichtig, weil es für die Wirtschaft so grundlegend ist, für die Landwirtschaft, für die Bauwirtschaft, für die Produktion. Und sie versuchen das den Leuten zu erzählen, aber die Leute sehen am Ende, wenn sie den Kassenbon zahlen, wenn sie ihr Telefon hinhalten müssen zum Bezahlen, sehen sie ja, wie teuer alles geworden ist. Also selbst ich bin hier manchmal geschockt und vor allen Dingen, also ich fahre jetzt kein Auto, deswegen sagt selbst ich nicht, aber ich sehe natürlich auch hier die Preise an der Tankstelle. Die kriegen hier jeden Tag im Posterformat diese drastischen Preiserhöhungen zu spüren. Wir sehen Rekordkreditkartenverschuldung. Rekordprivatinsolvenzen, die werden noch stark zunehmen, weil jetzt Millionen Menschen die Krankenversicherung verloren haben. Das heißt, ein krebskrankes Kind oder ein MS-Fall in der Familie, Multiple Sklerose oder was auch immer, dann ist das Haus weg. Das heißt, wir werden eine drastische Zunahme von Obdachlosigkeit sehen. Also die Aussichten sind düster. Die einzigen, die mehr Geld in der Tasche haben und denen es blendend geht, sind diejenigen, die große Vermögen haben. Die konnten das, seitdem Trump wieder im Amt ist, vervielfachen.
Wo würdest du denn heute dein Geld nicht mehr so anlegen wie vor 5 Jahren?
Würde oder wo? Also ich würde noch weiterhin in den USA investieren, aber früher war es halt ein Selbstläufer. Man konnte Geld an die Wand werfen in Amerika und irgendwas davon ist auf jeden Fall hängen geblieben und hat sich vermehrt. Das ist jetzt nicht mehr so. Also man muss genauer hingucken, auch auf Sachen wie politische und persönliche Zusammenhänge auf einmal schauen. Ja, wer hängt denn bei Donald Trump in Mar-a-Lago ab? Mit wem hat Donald Trump denn jetzt neuerdings Streit oder was auch immer? Es ist eine viel diffizilere und ungewissere Analyse. Also die Risiken haben sich vergrößert. Trotzdem natürlich viele Unternehmen hier verdienen noch sehr, sehr viel Geld. Also sich ganz hier zurückzuziehen als Investor ist schwierig, wenn man das nicht nur aus rein ideologischen Gründen macht, aber man sollte sich auf jeden Fall diversifizieren, nach Europa, zu Schwellenländern hin, geografisch, branchentechnisch. Insgesamt, du hast ja hier, was ja auch noch erschwerend hinzukommt, das extreme Konzentrationsrisiko der großen Tech-Riesen, die, wenn du jetzt im S&P 500 oder so anlegst, das kommt ja auch noch mit hinzu.
Klar. Sandra, dann lassen wir es für heute. Vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, noch Fragen aus dem Auditorium, weil es ja heute ein Live-Podcast ist. Und da sind wir mal gespannt, ob welche da sind. Eine hätte ich schon noch mal an dich. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Trump seine Posts für zahlende Kunden so ein paar Sekunden vorher freigibt. Das ist ja so ein klassischer Insiderhandel, der ja eigentlich compliance-mäßig in Europa zumindest verboten ist. War das noch Thema in den USA?
Ja, das ist ein bisschen untergegangen. Also wie das aussieht, genau mit dem Insider-Trading, ist gar nicht so klar. Jedenfalls hier nach unserem Recht, weil es ist kein klassischer Tatbestand. Es fällt nicht oder jedenfalls nicht offensichtlich unter die Tatbestandsmerkmale. Meiner Meinung nach ist es das. Das sind ja auch immer, ich sag mal, es gibt ja auch immer einen gewissen Ermessensspielraum, wie man Sachen deutet, für mich eindeutig klar. Geht auch einfach vom Demokratieprinzip her überhaupt nicht, dass Leute sich da diesen Zugang kaufen. Es gibt jetzt auch wohl, ich weiß nicht, ob die Klage schon eingereicht ist, aber es wird auf jeden Fall dagegen geklagt. In Trumps Justizministerium und Trumps Gerichten, wo Richter eingeschüchtert werden und also von außen und von oben, unklar, was dabei rauskommt, wenn überhaupt etwas. Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage ist. Ich habe gehört, ein paar haben subscribed, und wenn auch nur, um sich mit Donald Trump gut zu stellen, zu sagen, ah, toller Service hast du da, wir haben auch schon subscribed. Aber was dabei im Endeffekt rauskommt, ist unklar. Aber nein, ja, jeden Tag kommt hier so viel auf uns, prasselt auf uns ein. Es ist im Grunde genommen von den Headlines, ist es verschwunden.
Jetzt haben wir eine Frage. Schützen hohe Zölle auf kanadische Autos amerikanische Arbeitsplätze oder machen sie Autos in den USA nur teurer?
Sie machen Autos in den USA teurer, sie verteuern vieles, sie werden Arbeitsplätze kosten, weil wir hatten, also wenn es die perfekte Integration gibt zweier Länder von Arbeitsketten, dann war es das Amerika und Kanada, insbesondere im Hinblick auf Autos. Bevor ein Auto fertig war, ist es mehrmals über die Grenze hin und zurück gegangen. Das heißt, die Arbeitseffizienzien und die Preiseffizienzien waren nahezu perfekt. Es gibt Berechnungen, dass jeder PKW mindestens $5,000 dann jetzt teurer werden wird. Aber es macht insgesamt auch überhaupt keinen Sinn. Gerade habe ich gelesen, dass Donald Trump jetzt auch Zölle auf Halbleiter erlassen will, macht auch überhaupt gar keinen Sinn, mit dem Ziel, Arbeitsplätze herzubringen. Diese ganze Rechnung ist bisher überhaupt noch nicht aufgegangen, bis auf ein paar Länder, die mit Donald Trump gute Stimmung machen wollten und ihm die Schlagzeile geliefert haben, oh, wir werden Trillionen investieren in Amerika, um da irgendwelche imaginären Fabriken zu bauen. Soweit ich weiß, es gibt vielleicht ein, zwei Projekte, aber im Grunde genommen bei den meisten ist nichts nachgekommen. Die industrielle Produktion hier ist gefallen, es sind keine Arbeitsplätze hinzugekommen und gerade was Halbleiter anbetrifft, ist ja wahnsinnig teuer und aufwendig, diese Fabriken zu bauen. Da macht sich Skaliereffekte sind da auch ganz wichtig. Das hat sich nicht umsonst alles in Taiwan etabliert. So, welche Firma geht dieses Risiko unter dieser Administration ein und legt so hohe Kosten aus, um hier zu produzieren? Es sei denn, es wird von Steuergeldern subventioniert, da haben wir dann aber auch nichts davon, weil wir für alles im Endeffekt viel mehr bezahlen müssen.
Sollte ein US-Präsident überhaupt so weitreichend allein über Zölle entscheiden dürfen, fragt jemand. Das ist ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, es ist nicht gut, aber er hat sich's genommen, ne Sandra?
Nein, es ist illegal, weil Zölle sind Steuern und über Steuern darf nur der Kongress entscheiden. Okay, und nicht umsonst hat Donald Trump irgendwelche jeweils außerirdischen Notfälle erfunden, egal in welcher Hinsicht, ob das militärisch oder wirtschaftlich, ja was auch immer, so auch bei den Zöllen. Dann sagt der Supreme Court, nee, sorry, so geht's aber nicht, das ist kein Notfall, obwohl sie wussten, dass sie damit Donald Trumps unglaublichen Zorn auf sich ziehen würden. Dann sagt Donald Trump, er interessiert mich nicht, dann nehme ich jetzt eine andere Rechtsvorschrift. Das heißt, er kann diesen Ball endlos lange vor sich herschieben, weil bis die nächste Vorschrift kassiert ist vom Gericht, dann sind wieder 12 Monate verstrichen. Mhm. Dass das dann zurückgezahlt wird und dass die Verschuldung dann weiter ansteigt, ist Donald Trump egal. Ihm geht es immer nur um heute, Überschriften, die er produzieren kann. Wie kann er alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Social Media dominieren?
Was denkt ihr, gewinnt den aktuellen Handelsstreit zwischen den USA oder wer gewinnt den aktuellen Handelsstreit zwischen USA und Kanada oder verlieren am Ende beide Seiten? Also ich glaube, Zölle sind nie gut für Handel und auch wenn sie gegenseitig erhoben werden, bremsen sie den Handel, also es macht alles nur teurer. Jetzt kann man natürlich sagen, Kanada erhebt Gegenzölle und dann verdienen die auch ein bisschen dran. Am Ende des Tages sind beide die Dummen, also zumindest die Menschen in den Ländern, weil die einfach drauf zahlen. Wie siehst du es?
Donald Trump, ich meine, man sieht, dass es nie auch nur einen Effekt weitergedacht, eine Folge weiter. Wir sind sehr abhängig von der zum Beispiel Elektrizität, die Kanada uns liefert. Gerade auch hier in New York, wenn die sagen, nö, sorry, wir drehen den Schalter jetzt ab. Ich glaube nicht, dass hier sofort die Lichter ausgehen, aber das muss dann ganz hektisch aus anderen Quellen, muss der zusätzliche Strom besorgt werden. Der wird dann natürlich noch teurer, als er jetzt schon ist, wenn er denn überhaupt ausreicht, weil wir operieren hier, das muss man ja auch mal sehen, das ganze Geld, was an Zinsen für die Staatsverschuldung bezahlt wird, ist alles Geld, was im Fenster raus ist, was man nicht mehr benutzen kann, zur Sanierung des Stromnetzes, für Autobahnen, für die ganze Infrastruktur. So, und wir operieren hier immer am Limit, das muss man sich auch mal vorstellen. In New York City, eine der reichsten Städte der Welt, bekommen wir immer E-Mails an besonders heißen Tagen von unserem Stromversorger, bei mir Con Edison. Wir sollen nicht unsere Spülmaschine anstellen, unsere Waschmaschine, wir sollen alles erst abends machen und die Klimaanlage runterdrehen, weil die immer Angst haben, dass das Netz zusammenbricht, und die haben diesen Sommer, glaube ich, auch schon in Vororten Strom prophylaktisch abgestellt, den armen Leuten an den heißesten Tagen, damit es hier in New York, in Manhattan nicht ausgeht.
Eine spannende Frage stellt jemand, und zwar: Inwiefern ist es in den USA notwendig, das politische Geschehen aktiv zu verfolgen, um beruflich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein?
Für mich persönlich oder für alle?
Na, für jemand, der halt in den USA ja aktiv, beruflich aktiv ist.
Also ich würde schon mal sagen, für jeden Wähler ist es wahnsinnig wichtig. Und was noch vor Bildung wichtig ist, dass man in der Schule lernt, ist kritisches Denken. Weil die Leute hier, ein großer Teil, die für Donald Trump wählen, wählen gegen ihre Interessen. Und ja, kommen mit Meinungsäußerungen, die... Vor allen Dingen würde ich sagen, auch Europäer, da muss man jetzt nicht besonders gebildet sein, da kann man nur die Hand vor den Kopf schlagen. Aber ansonsten, ja klar, man muss schon, natürlich, wer als Arzt den ganzen Tag im Krankenhaus operiert oder keine Ahnung, was auch immer, mit seinem Job beschäftigt ist und seinen drei Kindern, das ist ja hier in Amerika, ist ein viel größerer Druck lastet auf Leuten. Wer da noch die Bandbreite hat, sich mit allen Nuancen des Geschehens auseinanderzusetzen, ist ein bisschen viel verlangt oft. Gerade weil hier so viel, das ist ja keine normale Nachrichtendichte, die wir hier haben. Aber ich würde sagen, auch persönlich in so vielerlei Hinsicht wahnsinnig wichtig. Als Covid kam und danach auch und jetzt kürzlich nochmal, oh, New York, die Steuern werden so hoch, alle sind so weggezogen nach Florida. Und jetzt schauen sie sich um, weil in Florida indirekte Kosten so gestiegen sind, dass es jetzt teurer ist für die Leute mit Familie dort zu leben als hier. Jedenfalls nicht billiger. Und jetzt sind sie in Florida. Also man muss, es ist ja auch interessant, aber ich würde sagen, es ist für jeden wahnsinnig wichtig, sich mit all diesen Dingen skeptisch auseinanderzusetzen.
Heißt aber nicht unbedingt, dass man erfolgreich ist, wenn man es durchsieht, durchblickt.
Naja gut, also jetzt wird es wahnsinnig wichtig in allem, was KI betrifft, wie man sich beruflich positioniert. Wir haben ja viele Leute gesehen, die größte Arbeitslosigkeit im Grunde genommen sehen wir jetzt bei Berufseinsteigern, sind das also querbeet bei gut Qualifizierten, die von einem College kommen, die mindestens mehrere $10,000 Schulden haben und die jetzt keinen Job finden, während große Nachfrage bei Handwerksberufen ist. Da sehen wir auch schon eine Trendumkehr, dass mehr junge Leute, klar, warum soll ich ins College gehen für 4 Jahre und riesen Schuldenberg anhäufen, den ich nie abbezahlen kann, wenn ich Handwerker werden kann und die verdienen hier gut. Also das kann ich aus eigener Erfahrung, leidvoller Erfahrung sagen, die sind sehr, sehr teuer und sehr begehrt. Also wenn man einen kriegt, das sind lauter solche Sachen, die man als Eltern und als Jugendlicher, als junger Erwachsener oder auch wenn ich schon im Beruf bin, wie entwickelt sich KI weiter? Welchen Schritt sollte ich mir lieber sparen? Wo sollte ich mich weiterbilden? Da habe ich übrigens mein zweites Buch drüber geschrieben, wie man sich positionieren soll in der Wirtschaft, in der KI-Wirtschaft.
Dann hätten wir es für heute. Es gibt keine weiteren Fragen. Ich habe noch eine Bitte an alle unsere Zuhörer. Vielen Dank erstmal, dass ihr zuseht, zuhört, dass ihr uns abonniert. Auf YouTube sind wir auch unterwegs. Wenn es Hinweise gibt zu unserem Podcast oder Wünsche, wir überlegen uns ja, ob wir wieder ab und zu mehr Gäste einbinden, um die Gespräche so ein bisschen aufzuweiten. Bitte eine kurze Mail an host@bizandbeyond oder auf LinkedIn. Da freuen wir uns sehr über Nachrichten. Ansonsten sagen wir tschüss, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Und ich würde noch hinzufügen, wenn ich darf, bitte abonnieren, liken und ja, alles positive Feedback ist natürlich auch sehr willkommen. Vielen Dank und viele Grüße aus New York. Tschüss.
Das war Biz and Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.